Der Ursprung war, dass ich mit meinem Vater im Kino war und den Film Chocolat gesehen habe und auf dem Heimweg gesagt habe, eigentlich möchte ich Patissier werden. Wenn man jeden Tag 2 Stunden mit Mürbeteig kämpft, dann ja, da erzählt einem dann niemand mehr was.
Die süße Kunst. Ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hallo und herzlich willkommen zu Die süße Kunst, einem Podcast über handwerkliche Konditoreikunst und Patisserie in und um Dresden. Mein Name ist Janosch Förster, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Archiv der Kulinarik an der SLUB Dresden. Neben mir sitzt Professor Josef Mazerath, Ernährungshistoriker von der TU Dresden. Zusammen haben wir 2025 eine Ausstellung zur Geschichte der Konditorei und der Desserts gemacht. In unserem Podcast lassen wir aktive und ehemalige Konditorinnen und Patissiers zu Wort kommen. Wir wollen von Ihnen wissen, was bietet die handwerkliche Konditorei heute? Aus welchen Produkten wird die feine Patisserie hergestellt? Welcher Stil oder Trend ist heute angesagt? Gab es exquisite Desserts auch in der DDR? Und was trinkt man eigentlich am besten zum Abschluss eines Menüs? Kaffee oder doch lieber einen edlen Süßwein? Heute zu Gast ist Sophie Schinko. Sie ist Konditormeisterin und Inhaberin des Café Goldfisch in Moritzburg. Ja, dann erste Frage.
Ich frage gerne am Anfang immer, ob es Konditoreierzeugnisse gibt, die Sie besonders gerne mögen.
Ich bin eher der Purist. Also ich esse wahrscheinlich am liebsten ein ganz einfaches, richtig gutes Buttercroissant. Oder ist schwierig. Ich esse kaum was Süßes, muss ich zugeben. Ja.
Aber Croissant kann auch wunderbar sein. Das so genau. Leichtes Knacken am Anfang. Und
eine weicher Kern, schöne Blätterung.
Ja.
Butter. Viel Butter. Ja.
Also ohne Marmelade.
Wenn es richtig gut ist, brauche ich keine Marmelade, nein. Mhm. Genau. Nein, aber je schlichter, desto besser.
Ja, sehr schön. Puristisch.
Puristisch, genau. Mhm.
Mir ist auch in den Sinn gekommen, wenn man die Speisekarte Ihres Café Goldfisch anschaut, da gibt es Espresso, Cappuccino und dann gibt es einen verlängerten, einen kleinen braunen, eine Wiener Melange.
Ja.
Das sind ja auch Bekenntnisse sozusagen. Könnte man sagen, dass auch Ihre Konditorei sich an Italien und Österreich orientiert oder gibt es da noch andere Orientierungen?
Nein, also das Kaffee ist ganz stark geprägt von meiner Ausbildungszeit in Österreich. Natürlich aber auch von kulinarischen Reisen oder Reisen generell nach Frankreich, aber auch Italien. Und also gerade auch ein hervorragender Espresso, ganz schlicht, ganz puristisch, passt ganz wunderbar zu einem Stück Kuchen, zu Schokolade oder auch was leicht Fruchtiges.
Mhm. Genau. Gibt es da bestimmte Kuchen oder Gebäcke, die Sie jetzt diesen Ländern zuordnen würden, also in Ihrer Konditorei?
Also gerade bei Österreich, nachdem ich meine Ausbildung da gemacht habe, natürlich die Sachertorte, der Apfelstrudel, aber auch die Esterhazy-Schnitte, das ist ja auch was man in Deutschland so gut wie gar nicht kennt. Meine französischen oder meine Vorliebe für Frankreich kommt, spiegelt sich in den ganzen Tarts wieder, vor allem Zitronentart natürlich, setze ich aber auch fort in einer Himbeertart. Aber es wird auch dann wieder ganz, ganz bodenständig mit einer Streuseltart mit aus dem eigenen Garten geernteten Zwetschgen. Also ich versuche so die diversen kulinarischen Anker, Geschmacksanker, die mich geprägt haben von Kindheit an, zu verbinden. Also von Österreich die böhmische Küche, französische Einsprengsel und ja, einfach Sachen, die gut schmecken.
Vielleicht müssen wir an der Stelle einfach mal fragen, so wie sind Sie sozusagen zu dieser Konditorei gekommen? Ich weiß, es war eigentlich erst ein Studium da und dann doch die Liebe zur Konditorei, zur Patisserie. Wie ist das abgelaufen? Wie ist es dann am Schluss zum Café Goldfisch gekommen?
Gebacken habe ich sehr früh, damit habe ich angefangen. Der Ursprung war, dass ich mit meinem Vater im Kino war und den Film Chocolat gesehen habe und auf dem Heimweg gesagt habe, eigentlich möchte ich Patissier werden. Es gab den berechtigten Einwand, dafür braucht man kein Abitur. Abitur wollte ich unbedingt machen. Dann habe ich Französisch gelernt. Ich wollte unbedingt Französisch vertiefen und meine frankophile Ader ausleben und habe Französisch studiert, aber die Leidenschaft fürs Backen ist einfach geblieben. Und dann verfestigte sich der Wunsch, selber einen Kaffee aufzumachen. Aber ich bin niemand, der Hasard spielt, und deswegen wollte ich das unbedingt auf solide Füße stellen. Habe gesagt, okay, ich möchte eine Ausbildung machen, eine Konditorenausbildung. Und da war immer dann der Gedanke, wo will ich das machen? Und sehr schnell war für mich klar, ich möchte das in Wien machen. Ich habe böhmische Wurzeln, das heißt, ich bin mit Apfelstrudel, Sachertorte, Fruchtknödeln und Paprikahühnchen, Paprikaschoten großgezogen worden. Da war eine ganz tiefe, innige Verbindung immer nach Österreich und zu der K&K-Küche. Und dann habe ich mich noch im Rahmen meines, also noch während meines Masterstudiums für eine Ausbildung beworben in Wien. Ich glaube, ich war zu früh dran. Ich habe nicht sehr viele Rückmeldungen bekommen, war dann aber zum Probearbeiten bei meinem späteren Ausbildungsbetrieb und habe ihnen gesagt, okay, das ist es. Und die haben mich auch genommen, glücklicherweise. Und dann habe ich im September 2015, also recht spät, mit der Ausbildung angefangen. Und das war ein harter Umstieg. Also von Uni zu lange schlafen, Arbeit selbst einteilen oder eben nicht, zu morgens um 5.30 Uhr in der Backstube stehen, 8, 9, manchmal 11 Stunden stehen, arbeiten, schwere Gewichte tragen, also Mehlsäcke, Butterblöcke, Schokolade, ganze Bleche, zu sich unterordnen. Das war nicht immer einfach, aber das hat der Leidenschaft keinen Abbruch geboten.
Was war das für eine Konditoreien, der Sie da gearbeitet haben? Es gibt ja viele Konditoreien heute, die mit Fertigprodukten, Halbfertigprodukten arbeiten. War das so eine moderne Konditorei oder eine, die eher traditionell gearbeitet hat?
Nein, die war ganz klassisch. Also die Backstube gehört zur, damals waren es 2 Kaffeehäuser, ich glaube mittlerweile sind das 5, die Backstube beliefern. Und wir haben alles wirklich von Hand selbst gemacht. Wir haben die Äpfel für die Apfelstrudel täglich geschält und geschnitten. Wir haben jeden Tag die Sachertorte angeschlagen, jeden Tag Mürbeteig ausgerollt. Und besonders als Lehrling, wenn man jeden Tag 2 Stunden mit Mürbeteig kämpft, dann, da erzählt einem dann niemand mehr was. Nein, wir haben alles selber gemacht und jeden Tag frisch. Viele sehr ganz klassische Sachen, von Biskuittorten über die Riebiesel-Schaumschnitten in Österreich zu natürlich der Istasi-Torte, Apfelstrudel, Topfenstrudel. Und das habe ich als großen Zugewinn empfunden. Einerseits wirklich alles von der Pike auf jeden Tag machen zu müssen. Auch die Wiederholung, das Handwerk lebt von Wiederholung. Nein, also klassischer geht es, glaube ich, nicht.
Jetzt haben wir schon 2-mal Esterhazy-Schnitte und Torte gesagt. Wir müssen ein bisschen erklären, was das eigentlich ist.
Genau, also eine Esterhazy sind dünne Haselnuss. Böden. Es können auch andere Ölfrüchte sein. Das Klassischste sind Haselnüsse oder Mandeln, Eiweißböden, und bei den meisten sind es 6 Schichten, geschichtet mit Buttercreme dazwischen. Und das ganz Entscheidende obendrauf ist das Esterhazy-Muster. In der runden Form erinnert es zum Beispiel an ein Spinnennetz, aber man kann es auch in eckig machen, und dann ist es ein klassisches Kammmuster.
Mich würde jetzt einfach interessieren, wenn das sozusagen eine klassische Ausbildung ist, haben dann die Ausbilder auch auf wirklich klassische Werke rekurriert? Also hat man dann die alten Konditoreibücher von Anno dazumal nochmal rausgeholt, oder ist es einfach etabliert und man macht es so, weil man es immer schon so gemacht hat? Also
ja, eher Letzteres. Also wir hatten kein einziges Kochbuch in der Backstube.
Okay.
Gar nichts, sondern es wurden die Rezepte, die sich im Betrieb bewährt haben, die wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten weitergegeben wurden, hingen in Ordnern an der Wand, und man nahm sich immer das, was man brauchte. Am interessantesten und ungewöhnlichsten fand ich, in Österreich werden andere Maßeinheiten verwendet als in Deutschland. Da wird mit Decker gearbeitet und nicht mehr mit Gramm. Das erforderte einiges an Gehirnjogging, das umzurechnen, zumal die Wagen in Gramm waren. Also total verwirrend. Und das andere war, es standen ausschließlich die Zutaten und die Mengenangaben da. Also keine Herführung. Und das heißt, das erste Mal wurde einem das gezeigt. Es wurde gesagt, okay, wenn Eiweiß und Eigelb separat da steht, dann werden die getrennt aufgeschlagen. Spätestens beim dritten Mal sollte man nicht mehr fragen, wie man das machen soll. Da musste man das können. Und bei 20, 30 verschiedenen Rezepten war das schon auch eine Herausforderung, ja.
Aber die Produkte in der Lehre, die kocht man ja nicht selber ein. Die sind dann da in der Konditorei.
Genau.
Aber wenn Sie jetzt selber einen Kaffee aufmachen, was ist denn bei Ihnen die Maßgabe, um bestimmte Produkte zu nehmen?
Also ich verzichte auf Convenience. Ich versuche wirklich alles selbst herzustellen. Den einzigen Abstrich, den ich bereit bin zu machen, ist bei Fruchtpürees. Da greife ich mittlerweile auf sagen Industrieprodukte zurück, weil die von der Qualität und vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach am besten funktionieren. Aber ansonsten arbeite ich im Prinzip ausschließlich mit dem, was Großhändler Monoprodukte nennen. Butter, Mehl, Zucker, Eier, Milch, Schlagsahne. Die Qualität ist natürlich das Entscheidende, aber auch, wie komme ich überhaupt an die Produkte ran? Das ist auch nicht immer ganz einfach. Und ich versuche, soweit es irgendwie geht, auch mit den Saison zu gehen. Und jetzt, die Zwetschgen waren das gute Beispiel. Wir haben eine gigantische Ernte im Garten eingefahren. Und jetzt habe ich 30 Kilo Zwetschgen auf Vorrat.
Ja. Das scheint ein gutes Jahr zu sein, dieses Jahr.
Dieses Jahr ist richtig gut.
Genau,
ja.
Auch Äpfel und Birnen.
Genau, das macht letztes Jahr wieder wett.
Okay.
Gibt es denn auch Zutaten, die über das traditionelle Spektrum der Konditorei hinausgehen? Es gibt ja inzwischen Konditoren und Patissiers, die dann auch Gemüse verarbeiten oder Salat verarbeiten. Ist das in der Konditorei auch schon angekommen oder ist das noch zu zeitig?
Nein, da gibt es immer wieder, also das glaube ich, dass das bekannteste ist wahrscheinlich die Karotte im Karottenkuchen. Aber man kann auch ganz wunderbar mit zum Beispiel Pastinaken oder Rote Beete arbeiten. Was für mich, glaube ich, jetzt, also das ist vielleicht ein bisschen, in der Patisserie oder in der Konditorei ist es nicht mehr ungewöhnlich, aber ich versuche an den Stellen, wo ich auf Gelatine verzichten kann, bei Fruchtspiegeln zum Beispiel auf Pektin zurückzugreifen. Einfach auch Bedürfnisse nach vegetarischem Kuchen, so absurd das klingt, nachzugeben. Und andere, so richtig experimentell bin ich nicht unterwegs. Also ich habe noch keine Salatpraline im Sortiment.
Mhm. Aber Quarkkeulchen in Sachsen, die haben beispielsweise Kartoffeln drin.
Genau.
Wäre das auch was man überlegen könnte?
Bei uns eher nicht. Also auch die Dresdner Eierschecke wird bei uns häufiger nachgefragt, aber die wird es bei uns im Café eher nicht geben, wahrscheinlich sogar nie. Ich kann sie gar nicht. Ich habe es zweimal probiert, das war ein Desaster. Ich habe keine Ahnung, was das Geheimnis der Dresdner Eierschecke ist, aber ich werde es sehr wahrscheinlich nicht lüften. Nein, ich bleibe, auch wenn ich in Sachsen verwurzelt bin, werde ich von den Konditoreierzeugnissen und den Speisen bei der österreichisch-französischen Richtung bleiben. Immer eingesprengselt mit Italien oder also auch bei den herzhaften Speisen, die wir anbieten, gehe ich sehr gerne in die arabisch-asiatische Richtung, einfach mit starken Gewürzen, weil es gerade bei Suppen einfach da ein unglaubliches Spektrum einem ermöglicht. Mhm. Genau.
Ja, aber das müssen wir, glaube ich, noch mit einem Satz erläutern, denn Sie sagen, Sie bieten auch nicht nur Süßspeisen an, sondern auch pikante Sachen.
Genau, also wir bieten jede Woche eine Suppe an und eine Quiche und wir haben seit anderthalb Jahren eine eigene Brotzeit auf der Karte, für die wir auch das Brot selber backen, einfach um die Süße auszutarieren. Also man kommt ja nicht nur mit einem süßen Hunger in einen Kaffee, sondern manchmal kneift auch einfach der Mittagsmagen und deshalb eine Bandbreite von vegetarischen zu nicht vegetarischen, manchmal auch veganen Speisen. Genau.
Trotzdem ist ja der Klassiker, glaube ich, auch im Goldfisch oder zumindest gerne nachgefragt, die Sachertorte.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es auch so ein paar Legenden, die Leute interessiert das, aber einfach, was ist nochmal genau die Sachertorte und was hat es mit dem Demel auf sich? Vielleicht können wir das nochmal so ganz kurz skizzieren, auch einfach, damit man dieses Gebäckstück nochmal wertschätzt, wenn man es denn verkostet.
Genau, die Sachertorte wurde von Franz Sacher entwickelt, als er beim Demel angestellt war. Die Legende sagt, dass er den Auftrag bekommen hat, er soll ein Dessert für den wahrscheinlich Fürst Metternich entwickeln aus Schokolade, Schlagobers und Marillen. Marillen, die österreichischen Aprikosen, wachsen in der Nähe in der Wachau. Dafür ist die Wachau berühmt. Und als Konditorgeselle hat er einen Schokoladenkuchen mit einer dünnen Marillenschicht, Marillenmarmeladenschicht entwickelt und dazu Schlagobers. Es kam gut an, aber das war jetzt nicht so der absolute Knaller. Er blieb aber am Ball und hat das weiterentwickelt, als er noch beim Demel arbeitete. Und später hat er sich dann selbstständig gemacht und das Hotel Sacher aufgebaut und wollte natürlich die Sachertorte anbieten. Und da kam es dann zum ersten Markenrechtsstreit im Prinzip auf europäischem Boden, weil Franz Sacher natürlich sagte, ich biete die Original-Sacher-Torte an. Und der Demel sagte, ja, aber das hast du bei uns entwickelt. Und es ging auch vor Gericht. Es endete in einem Vergleich. Und das Hotel Sacher darf Original-Sacher-Torte sagen. Und der Demel hat die Eduard-Sacher-Torte, das war sein Sohn, der hat dann beim Demel wieder gearbeitet und da die Sacher-Torte weiterentwickelt. Aber das Entscheidende war abgesehen davon, wer darf Original sagen und wer nicht, war die Frage, wird sie aufgeschnitten oder wird sie nicht aufgeschnitten? Und der Demel schneidet nicht auf, der aprikotiert, also die Marillenmarmelade wird nur außenrum gestrichen und dann glasiert. Und beim Sacher wird die Sachermasse in der Mitte nach dem Backen einmal aufgeschnitten, Marmeladenschicht rein, Marmeladenschicht außenrum und dann mit der Glasur glasiert. Die Sachermasse selber ist Butter, Zucker, Eier, Mehl und Schokolade. Was anderes gehört nicht rein. Und das ist, also auch die Butter, das ist Vorschrift, es muss Milchfett sein. Und es darf keine Margarine sein.
Und wenn wir jetzt zum Kaffee Goldfisch gehen, was kriegen wir dann? Welche Variante und
Wir kriegen sagen die theoretisch die Original-Sacher-Variante. Das Rezept ist allerdings nicht die Originalrezeptur. Die liegt im Hotel Sacher gut verschlossen im Tresor.
Okay. Gut.
Ja, da hätte ich auch meine Skepsis, ob das Originalrezept heute überhaupt noch genießbar wäre. Denn die Schokolade war ja noch gar nicht so weit entwickelt am Beginn des 19. Jahrhunderts. Die würde wahrscheinlich heute auch keiner mehr so mögen, wie sie original mal hergestellt worden ist.
Die war damals auch wohl sehr viel süßer.
Ja.
Ja.
Die Sachertorte hat ja eine handwerkliche Herausforderung, wenn man sie mit Schokolade abdeckt.
Ja.
Vielleicht können Sie uns das nochmal beschreiben, wie das.
Genau, also nach dem Aprikotieren, also nachdem die Marmelade auf die ausgekühlte Sachertorte gleichmäßig verstrichen wurde, die muss ein bisschen anziehen, damit sie leicht antrocknet und eine Haut bildet. Und dann, wird die Sachertorte glasiert. Da gibt es auch ein paar Voraussetzungen, Glasuren, die erlaubt sind, andere, die nicht erlaubt sind. Also es muss Schokolade drin sein auf jeden Fall, also keine Fettglasur. Und man hat... Sie bietet keine Toleranz. Also man leert die Glasur drauf, muss sie gleichmäßig verteilen und dann hat man im Prinzip einen Strich mit der langen Palette, um sie abzuziehen, dass es eine gleichmäßige Höhe, gleichmäßige Dicke hat und sich auch am Rand schön verteilt. Man muss es etliche Male gemacht haben, damit das dann astrein funktioniert. Und dass man das dann auch mit nicht zu viel Schokolade machen muss.
Mhm. Wie viele Testversuche empfehlen Sie?
In meiner Ausbildung wurde mir gesagt 1000. 1000 Torten glasieren, dann kann man es. Ich würde sagen, man kann es auch schon ein bisschen vorher, aber man unterschätzt es gerne. Je leichter etwas ausschaut, gerne auch, also gerade auch im Handwerk, es ist nicht einfach. Also auch wenn es nur ein Fingerstreich ist, da steckt sehr viel Erfahrung und Übung drin.
Ja. Ich bin ein großer Fan von Ihrer Sachertorte und es ist aber, wenn man es jetzt rein nach der Optik sieht, ja ein sehr traditionelles Kuchenrezept.
Genau.
Jetzt gibt es ja inzwischen auch eine ganze Palette von unterschiedlichen optischen Gestaltungsmöglichkeiten. Wo würden Sie sich da einsortieren? Also eher, hätten Sie auch Spaß, mal Sachen zu machen, die in Richtung Comic gehen oder in Richtung moderne Sachlichkeit oder...
Wenn dann moderne Sachlichkeit. Also bei Comic und so figürlichen Sachen bin ich raus. Nein, also je schlichter und je mehr der Fokus auf den Zutaten und den einzelnen Produkten liegt, desto wichtiger ist es mir. Mhm. Ich versuche auch in dem Dekor der unserer Törtchen zum Beispiel wirklich den Fokus darauf zu legen, dass man am Dekor erkennt, was drin steckt. Also wenn es ein Haselnuss-Törtchen ist, dann liegt eine Haselnuss oben drauf. Ist es was mit Erdnuss, liegt eine Erdnuss drauf. Das macht es schon mal auch für Allergiker viel einfacher auch zu identifizieren. Aber diese einzelnen Rohstoffe haben eine ganz eigene Ästhetik. Da braucht man nicht viel Shishi drumherum. Mhm.
Also die Ästhetik entwickelt sich aus den Produkten heraus.
Ja, ja, ja. Ja. Mhm.
Klassische genau. Position.
Genau, also ganz, ganz klassisch. Und ich versuche, oder das ist zumindest mein Ziel, mein Ansatz, das auch, also nicht zu überladen. Das muss harmonisch sein, das müssen die einzelnen Komponenten müssen klar rauszuschmecken sein. Nicht zu süß, mhm. auch wenn wir immer noch von Kuchen reden. Ja, weniger ist mehr.
Aber in dem Niveau, wo Sie da unterwegs sind, also das ist ja aus meiner Sicht jedenfalls ein sehr hohes Niveau, was Sie an Patisserie und Konditorei machen, gibt es ja eine ganze Reihe von Trends, die immer wieder mal für ein paar Jahre Mode sind. Mhm. Beobachten Sie solche Entwicklungen über Europa hinweg oder vielleicht noch weiter weltweit oder nur eher regional? Oder ist das etwas, was Sie sagen, ich habe meins gefunden, da muss ich gar nicht groß schauen, was die anderen machen.
Also ich folge auf sowas wie Instagram oder so, folge ich durchaus anderen Patissiers und Konditoreien und schaue mir an, was sie machen. Ich lasse mich da durchaus auch inspirieren, aber ich glaube, in meinen Abläufen und in meiner eigenen Organisation bin ich zu langsam, um so richtig auf Trends auch aufzusitzen. Und meistens, es gibt Sachen, die sprechen mich an, dann schaue ich, wie das irgendwie, wie ich das sozusagen in meine Sprache übersetzen kann. Aber nein, ich würde sagen, ich bin im progressivsten Sinne konservativ.
Im progressiven Sinne konservativ, ist gut. Ich hätte da vielleicht nochmal eine Frage, die in eine etwas andere Richtung geht. Die haben wir auch im Vorgespräch schon kurz angerissen, nämlich die Frage, wie ist es mit explizit Konditorinnen und Patissieren sozusagen weiblich. Ist es mittlerweile, hat sich da so ein Level, ist das so Level, man liest ja immer wieder von Patissieren, also weiblichen und auch Konditorinnen, die diesen Beruf ausüben, oder ist das immer noch schwierig? Wie ist das in der Ausbildung, wie ist es in der Praxis?
Also die Konditoreiklassen sind mehrheitlich weiblich. Mhm. Das war auch vor 10 Jahren, als ich meine Ausbildung in Wien angefangen habe, waren wir fast nur Frauen mit 2, 3 Männern in der Klasse. Auch in den Backstuben und in den Patisserien fand ich es auffällig, wie viele Frauen sind. Aber je höher auch da man die Karriereleiter steigt, desto weniger Frauen findet man. Das ändert sich langsam, aber da hängt natürlich ganz viel dran. Also dass gerade Spitzengastronomie, Spitzenküche, Spitzenpatissiers, das ist Leistungssport. Und nicht selten sind die Arbeitstage unendlich lang. Es ist körperlich eine Herausforderung und da irgendwann tickt die biologische Uhr, es kommen Kinder oder familiäre Strukturen ändern sich. Und da machen Frauen einfach immer noch zu viel Abstriche. Aber nichtsdestotrotz, auch da, glaube ich, verändert sich viel. Ich hoffe auch, dass das Bild des niedlichen Mädchens, das Kuchen backt, sich ein bisschen einer Realität halt einfach anpasst. Aber das, also ich war jetzt auch gerade erst auf dem Konditoren-Summit in München, wo auch der Deutsche Konditorenbund ganz stolz erzählt hat, dass 44% der Konditoreien mittlerweile von Frauen geführt werden. Was einerseits toll ist, auf der anderen Seite kann es auch bedeuten, und ich sehe das auch im Alltag, man verdient damit nicht so gut viel Geld. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum da auch die Männer nachlassen. Also das kann einfach auch sein, weil man unterschätzt, dass, wie schlecht die Bezahlung in der Gastronomie einfach ist.
Das hätte mich jetzt auch mal gefragt. Es wird ja oft gerade im Handwerk darüber geklagt, dass man eben kaum noch das Handwerk selber macht, sondern eben gerade wenn man Eigentümer sozusagen des Betriebs ist, den Großteil der Zeit mit Bürokratie und Abrechnung und so weiter zu tun hat. Ist das bei Ihnen jetzt auch so leider? Oder wie ist das Verhältnis so zwischen, ich sag mal, ökonomischer Zwangsläufigkeit und dem tatsächlichen Handwerk?
Ich würde nicht sagen, dass das 50% ausmacht, noch es sollte vielleicht 50% ausmachen. Der Papierkram habe ich schieb ihn immer auf. Da bin ich ganz ehrlich.
So kann man der Bürokratie auch einfach klagen.
Ja, irgendwann fällt es mir auf die Füße. Genau. Aber es ist sehr viel Arbeit. Also das Café hat zwar nur an 4 Tagen in der Woche auf, aber in der Produktion stehe ich noch einen 5. Tag. Und die 2 verbliebenen Tage der Woche verbringe ich mit Einkauf, Buchhaltung, Vorbereitung, Nachbereitung. Dass ich darüber hinaus noch eine Familie habe mit 2 Kleinkindern, macht es nicht einfacher. Aber es ist sehr, sehr, sehr viel drumherum. Also auch wenn man sagt, wir machen erst um 11 auf, zwischen 5:30 und 6 stehen wir mittlerweile in der Backstube. Früher habe ich noch früher angefangen, als ich alleine war.
Okay.
Und mein Mann sagt immer, er würde sich freuen, wenn ich mal bei einer 60-Stunden-Woche ankommen würde.
Also ich höre da viel Leidenschaft für den Beruf aus.
Absolut, ohne geht's nicht.
Euphorisch zu formulieren. Okay, alles klar.
Ich habe noch eine etwas ungewöhnliche Frage.
Ja.
Das heißt ja Goldfisch, das Café bei Ihnen.
Ja.
Bei Goldfisch denkt man vielleicht zuerst mal an ein Aquarium. Wie sind Sie auf diesen Namen gekommen?
Ja, nein, das die Frage drängt sich auf. Und das ist was sehr... Es hat einen sentimentalen Ursprung, dass ich von meiner Ur-Urgroßmutter, die auch Sophie hieß, eine alte Pastetenform, Kuchenform in Fischform vererbt bekommen habe. Und als ich die Ausbildung in Wien begonnen hatte, hat mir nach irgendwie 1-2 Wochen schrieb mir meine Mutter so von wegen, das überrascht mich ja gar nicht, dass du das jetzt machst. Weil deine Ururgroßmutter Sophie, die war ja, hat ja im böhmischen Dorf auch schon auf Zuruf für andere immer gebacken, wenn es einen Anlass gab, und wurde die Back-Sophie genannt. Aber das weißt du ja alles. Also, nein, das wusste ich nicht. Weil der Fisch war mir bekannt, den gab es in der Familie, aber die Geschichte dazu kannte ich irgendwie nicht. Und so schloss sich ein Kreis, von dem ich gar nicht wusste, dass der bestand. Und dieser Fisch hat mich immer begleitet. Und dann war dann klar, okay, das ist und das muss ein Goldfisch sein. Als alle Messen gelesen waren, die Karten im Druck waren, die Website kreiert wurde, habe ich mir einfach den Spaß gemacht zu recherchieren. Ein Goldfisch ist ein Karpfen oder gehört zur Familie der Karpfen. Und Moritzburg ist berühmt für seine Karpfenzucht.
Richtig.
Und was passt mehr nach Moritzburg und zum Jagdschloss von August dem Starken mit dem goldenen Reiter als ein Goldfisch?
Aber Kaffee Karpfen würde auch ein bisschen komisch klingen.
Ja, und der Goldfisch ist kein Speisefisch. Also
genau. Bei
einem Karpfen würde man ja doch erwarten, dass es irgendwie wenigstens einen Fisch auf der Speisekarte gibt. Aber ein Goldfisch, da kommt keiner drauf, dass man den essen könnte.
Wenn Sie jetzt ein umfangreiches Menü essen, würden Sie das mit Desserts beschließen oder vielleicht doch eher mit Käse?
Mit beiden. Nein, erst Dessert und dann ein Käse.
Ja.
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Prima.
Gut, ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für das Interview, für diesen Podcast.
Vielen Dank.
Das war Die süße Kunst, ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hinweise auf weitere Folgen finden Sie in den Shownotes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.